Dann ist halt losgefahren, hat währenddessen einen Anruf von einem Freund bekommen, der eh auf der Strecke da liegen geblieben ist. Und dann meinte er, okay, ich komme kurz vorbei, mache einen kleinen Umweg und dann schleppen wir dein Auto ab. Genau, und als er dann da war, ist ein anderes Auto. Das war wohl eine Krankenschwester, die von einer Nachtschicht kam und übermüdet war und dann irgendwie des Autos von der Straße abgewichen und ist dann gegen die zwei Autos quasi am Straßenrand gefahren und er ist dann halt an Ort und Stelle noch da verstorben.
Hallo, wir sind Helena und Melis, die Hosts des wundervollen Podcasts Heimatmysterium. In jeder Folge lernt ihr hier einen Menschen mit Migrationsgeschichte kennen, durchlebt gemeinsam eine Situation, die das Leben dieses Menschen sehr geprägt hat. Wir bedienen uns dabei an atmosphärischen Sounds, Originaltönen und Musik, um das Erlebte unserer Gästinnen gemeinsam mit euch ein weiteres Mal zu erleben.
Zuallererst machen wir eine kleine Zeitreise. 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sollten sogenannte GastarbeiterInnen aus Italien das deutsche Wirtschaftswunder auf Touren halten. Den ItalienerInnen folgten SpanierInnen und GriechInnen. Ab 1961 kamen dann auch Menschen aus muslimischen Ländern wie Marokko, Tunesien und aus der Türkei.
Sie alle kamen voller Neugier. Was erwartet sie? Wie werden sie von den Deutschen empfangen?
Mit Hoffnung, in Deutschland so viel Geld zu verdienen, dass sie ihre Familien zu Hause unterstützen können.
Viele ahnen zu dem Zeitpunkt nicht, dass Deutschland ihre neue Heimat werden wird, dass ihre Entscheidung eine über Generationen übergreifende Tragweite haben wird.
Sie kamen aber auch mit Ängsten, denn sie kannten die Sprache nicht. Ihre Familien und Freunde waren tausende Kilometer entfernt. Alles war neu, alles war anders. Das, was sie kannten, fehlte dort, wo sie jetzt waren.
Viele von ihnen kamen damals am Gleis 11 des Münchner Hauptbahnhofs an. Darunter auch der Opa von unserem heutigen Gast Chardash. Hi Chardash.
Hi, cool, dass ich da sein darf.
Schön, dass du am Start bist. Du bist Filmemacher aus MG Action Town. Da komme ich auch her.
Ja.
Also, du kommst aus Mönchengladbach. Für alle, die das nicht wissen, was MG Action Town ist, shame on you. Du hast deinen Film Gleis 11 dieses Jahr veröffentlicht und nimmst uns mit auf Spurensuche, zeigst uns das Leben der ersten Generation GastarbeiterInnen und zeigst diejenigen, die ihr altes Leben hinter sich gelassen, Deutschland aufgebaut und es langsam zu ihrer neuen Heimat gemacht haben.
Wir lernen in deinem Film deine Oma sehr gut kennen, aber auch andere Frauen und Männer, die in der ersten Generation der sogenannten GastarbeiterInnen nach Deutschland kamen. Dein Film ist eine Hommage an diese Menschen, an ihre Generation. Chardash, du hast an dieser Idee sehr, sehr lange überlegt, dann hast du sie sehr, sehr lange gepitcht und irgendwann hast du es dann auch geschafft und durftest diesen Film dann auch endlich produzieren. Warum war es dir so wichtig, diesen Film überhaupt zu machen?
Erstmal danke für das coole Intro. Es ist kein Geheimnis, dass das Projekt mein großes Herzensprojekt ist. Also ich habe das schon immer mit mir getragen, hatte das schon immer in dieser Schublade und wollte das irgendwann angehen. Ich habe so lange daran gearbeitet, mir war es wichtig, das bis zum Ende durchzuziehen, weil quasi der Anteil der Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland und der Anteil der Menschen mit Migrationsgeschichte in der Medienlandschaft in Deutschland, der geht halt so weit auseinander, dass es total wichtig ist, diese Perspektiven irgendwie mehr zu repräsentieren. Und das hatte ich einfach schon jahrelang irgendwie beobachtet, dass diese Geschichten, die ich erzählen wollte und jetzt habe, dass die einfach nicht stattgefunden haben. Und das fand ich einfach ein ganz großes Problem für Deutschland und für die Medienlandschaft. Und selbst wenn man sich ja dazu irgendwie informieren will und nach Dokus und Filmen dazu sucht, es gibt halt nur eine Handvoll, also es gibt halt nicht viele.
Beim Start deines Films hattest du gesagt, dass du von vielen abgelehnt wurdest. Warum wollte das nie jemand umsetzen?
Ich glaube, dass, also erstmal, also möchte ich wirklich vorwegstellen, dass man als Filmemacher gewohnt ist, dass Projekte abgelehnt werden. Also das ist überhaupt nicht, das ist nichts Besonderes so, das kennen wir so. Und damit kann ich auch, damit können wir alle irgendwie umgehen. Das ist halt einfach so, man arbeitet halt von Projekt zu Projekt. Und die erste Idee heißt nicht unbedingt, dass die beste Idee ist. Mir war es wichtig, dieses Projekt trotzdem durchzuziehen. Und ich habe, und das war so ein bisschen das Erschreckende, was mich aber auch immer mehr motiviert und immer mehr motiviert hat, dass halt immer das gleiche Feedback kam. Und das war so, Der eine hat es vielleicht mal ein bisschen konkreter formuliert und die andere hat es nicht ganz so konkret formuliert. Aber es war halt immer so, man ist nicht davon ausgegangen, dass dieses Thema irgendwie relevant genug ist, dass das irgendwie, dass dieses Ding, was ich gerade im Kopf habe, überhaupt so wichtig ist. So.
Jeder Vierte in Deutschland hat eine Einwanderungsgeschichte. In NRW ist es jeder Dritte, wenn du dich jetzt irgendwie voll bei den hiesigen Sendern beworben hast. Also, ich keine Ahnung. Voll. So, geh mal raus. So viele Leute haben einfach eine Einwanderungsgeschichte. Wie kannst du dann sagen, Klaus, das ist nicht etwas, was die Leute nicht interessiert? Also, wie hast du denn darauf reagiert, wenn dann tatsächlich so eine Antwort kam?
Sender haben das ja oft damit dann begründet, dass sie zu diesem Thema ja auch schon mal was gemacht haben. So, was mich aber noch zusätzlich gestört hat, ist, dass das dann immer aus einer Außenperspektive produziert wurde. So, ich finde es einen großen Unterschied, ob, und das ist ja überhaupt kein, nichts Negatives, ist auch überhaupt nicht negativ gemeint, aber wenn man als Deutscher ohne eigene Migrationsgeschichte an so ein Thema rangeht, dann geht man da natürlich anders ran als jemand mit eigener Migrationsgeschichte. Und das, fand ich, das ist halt viel zu wenig repräsentiert. Und das haben sie nicht erkannt oder sie haben halt nicht die Relevanz erkannt oder den Unterschied erkannt, was ich anders machen würde als jemand ohne Migrationsgeschichte.
Was würdest du denn sagen, woran erkennt man denn, dass der Film von einem Menschen mit Migrationsgeschichte gemacht wurde?
Also das Feedback, was ich so am häufigsten bekommen habe und auch von Deutschen ohne eigene Migrationsgeschichte, und das hat mich total gefreut, also wirklich als Filmemacher sehr gefreut, ist, dass mir Leute gesagt haben, sie hatten das Gefühl, dass sie zum ersten Mal, also nicht, dass sie die GastarbeiterInnen-Geschichte nicht kennen, so, jeder kennt das so, jeder weiß, was in den 60er Jahren in Deutschland passiert ist, jede und jeder, aber ich glaube, also was viele mir gesagt haben, was mich gefreut hat, ist so, sie hatten das Gefühl, dass sie zum ersten Mal in deren Wohnzimmer sitzen. Also, dass sie das zum ersten Mal so nah hören. Und das war für mich was total Selbstverständliches, weil ich bin damit aufgewachsen. Ich kannte diese ganzen Geschichten aus dem Wohnzimmer meiner Oma. Aber dass ich das auch, also das war ja auch mein Ziel, das irgendwie so filmerisch rüberzubringen, dass es so nah ist. Und das habe ich auch durch diverse Stilmittel dann versucht, irgendwie noch zu füttern, indem ich die Leute direkt in die Kamera abschauen lassen und nicht irgendwie so reportagig mich anschauen lassen. Das sind ja so ganz viele Kleinigkeiten, auf die ich Wert gelegt habe, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, nicht ich erzähle die Geschichte, sondern sie schauen halt denjenigen in die Augen, die da gerade erzählen.
Voll, du hast rübergekommen.
Ich hatte dir ja schon gesagt, dass ich davon super krass berührt war. Also ich habe wirklich, also im Türkischen sagt man hüngür hüngür aladım, also wirklich, ich habe so Rotz und Wasser geheult. Ich bin überhaupt nicht mehr klargekommen. Und ich habe mich halt danach gefragt, warum mich das so mitgenommen hat. Also es ist ja, also natürlich irgendwie so die Nähe zu meiner eigenen Familiengeschichte hat da auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Aber es hatte halt auch viel damit zu tun, wie du das umgesetzt hast, also wie du die Leute in Szene gesetzt hast. Und auch, also was ich stilistisch auch mega geil fand, war, dass du denen so viel Zeit eingeräumt hast, dass die so viel halt, also dass die so Freistände hatten, wo die einfach dann gezeigt wurden, wie die dann aus dem Bild laufen und man denkt sich so, passiert da jetzt noch was? Aber nee, das war so geil, dass da so viel Raum dafür da war, ja. So, nochmal zurück zu, wie es denn dann jetzt am Ende dazu gekommen ist, dass es umgesetzt wurde. Kein Sender hat es machen wollen und dann ist es am Ende, hat das NRW-Integrationsministerium den Film finanziell unterstützt.
Und dann, als es mit der Produktion losging, was würdest du sagen, was waren so da die größten Herausforderungen?
Ja, das ist also erstmal, wenn du 3 Jahre lang irgendwie an so einem Thema recherchierst und arbeitest und dann ist auf einmal der erste Drehtag, dann denkst du dir halt auch so, fuck, Alter, jetzt nicht verkacken. Also das ist so, die Anspannung ist halt, die ist halt über 3 Jahre kontinuierlich gestiegen und dann hast du irgendwann so ein Level, wo du dich gar nicht mehr konzentrieren kannst. Also das war schon so ein paar Tage vor den Drehtagen, war es schon hart.
Also war die einzige Herausforderung dann dein eigener Druck, den du dir gemacht hast?
Vor allem so, ja, vor allem.
Deine Großeltern sind nur wenige Jahre zusammengeblieben in Deutschland, weil dein Großvater 1980 stirbt bei einem Verkehrsunfall und seine Frau und die 8 Kinder hinterlässt.
Der ist quasi genau auf der Strecke, also genau auf der Verbindung zwischen Mönchengladbach und Reit passiert. Da gibt es so eine große Hauptstraße auf der Theodor-Heuss-Straße. Da gibt es eine Brücke, auf der war ich dann nochmal mit meiner Oma. Da habe ich auch lange überlegt, so, ob ich das machen soll oder nicht. Habe auch meine Oma natürlich irgendwie mehrmals offen gefragt, so, ob das okay für sie ist. Und sie meinte halt so, ja, lass uns das auf jeden Fall nochmal hin.
Sein Bruder lag im Krankenhaus und ich habe ihm gesagt, dass er seinen Bruder besuchen gehen soll. Er wollte aber nicht ohne mich gehen. Ich habe gesagt, dass ich nicht mitkommen kann, weil noch das Essen für unseren Besuch vorbereitet werden musste. Ich hatte Teig geknetet und wollte Lahmacun backen. Er wollte aber einfach nicht ohne mich gehen. Da bin ich aufgestanden und habe ihn dazu gebracht, sich die Socken anzuziehen, sich die Schuhe anzuziehen. Dann habe ich gesagt, los, geh deinen Bruder besuchen. Wollte aber nicht. Es war ein Hin und Her. Am Ende ist er dann doch los. Hätte ich ihn mal nicht überredet. 7 Minuten später kam der Anruf, der alles verändert hat.
Dann ist halt losgefahren, hat währenddessen einen Anruf von einem Freund bekommen, der eh auf der Strecke da liegen geblieben ist. Und dann meinte er, okay, ich komme kurz vorbei, mache einen kleinen Umweg. Und dann schleppen wir dein Auto ab. Und genau, und als er dann da war, ist ein anderes Auto. Das war wohl eine Krankenschwester, die von einer Nachtschicht kam und übermüdet war und dann irgendwie aus vom Auto des Autos von der Straße abgewichen und ist dann gegen die zwei Autos quasi am Straßenrand gefahren und er ist dann halt an Ort und Stelle noch da verstorben.
Ich bin rein ins Wohnzimmer, um nach den Kindern zu schauen. Und durchs Fenster habe ich gesehen, wie die Polizei vor unserem Haus stand. Und dann habe ich das Fenster geöffnet und gesagt,
Hallo, hallo, dedem. Wer ist da? Was suchen, dedem?
Dann hat der Polizist den Führerschein meines Mannes gezeigt.
Kennen Sie, dedem? Kennen Sie? Ja, dedem, mein Mann, dedem. Wohin, dedem, dein Mann? Mein Mann, dedem, Krankenhaus, Bruder besuchen, dedem.
Und dann haben sie mich mitgenommen. Ich bin mit den Polizisten mitgefahren zur Unfallstelle, aber da war gar nichts mehr. Keine Bremsspuren, keine Blutspuren, nichts war da. Dann hat der Polizist mich mit ins Krankenhaus genommen. 2 Polizisten haben mich gestützt. Der eine hat meinen linken Arm gehalten und der andere den rechten. Sie haben gesagt, guck, aber sei nicht laut. Da lag dein Opa ganz friedlich mit einer Infusion im Arm. Dabei brauchte er die ja gar nicht. Das habe ich aber nicht gemerkt. Ich habe es nicht verstanden. Sie wollten mich reinlegen. Dann habe ich gefragt, ob ich ihm was bringen soll, einen Schlafanzug oder so. Ich habe einfach nicht gesehen, dass die Infusion quasi nur eine Attrappe war und auch das Gesicht meines Mannes war zugedeckt. Dann bin ich auf den Flur gegangen und da war meine Tochter. Sie wusste schon, dass ihr Vater tot war. Sie rief,
Baba, Baba, Charde.
Der Polizist drehte sich zu ihr und sagte, bist du auch die Tochter? Und erst dann habe ich verstanden, dass er tot war und der Polizist über die Beerdigung sprach. Und dann war die Hölle los. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dann reagiert habe. Er wollte ja gar nicht fahren und ich habe ihn gezwungen. Es ist wohl unser Schicksal gewesen. Was soll ich sagen?
Also er war auch, das ist mein Opa, es war halt wirklich eine unglückliche Verkettung von Zufällen, war dann halt wirklich genau in diesem Moment zwischen den beiden Autos und hat halt dieses Seil festgezogen. Und dann ist halt das Auto draufgefahren und er war halt genau dazwischen. Also ganz unglückliche Kombination von Zufällen. Als ich dann mir gedacht habe oder mich in die Lage versetzt habe, du bist in einem Land, in dem du die Sprache nicht sprichst, mit irgendwie 8 Kindern, hast kein Geld und dein Mann ist gerade gestorben, dann noch optimistisch zu sein und dankbar zu sein, das ist so, davor ziehe ich halt einfach meinen Hut so. Das ist halt, ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, aber ich fand es halt einfach krass, wie positiv das Weltbild dann immer noch sein kann in so einer Situation. Und das verbinde ich halt immer noch mit meiner Oma. Aber ich glaube, dass sie immer sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass halt auch so ein bisschen dem Optimismus zugrunde liegend, dass halt, wenn Dinge auch mal nicht so gut laufen, dass man halt keine Wut projiziert, so, dass man halt nicht wütend ist auf irgendeine Situation, auf irgendwelche Leute, keine Schuld in andere Leutens Schuhe schiebt, dass man Gesellschaft nicht spaltet. So. Also ich glaube, sie wäre halt Sie hat halt schon krass viel Wert darauf gelegt, immer wieder zu betonen, auch wenn man Vorurteilen oder Diskriminierung ausgesetzt war, wie viel Unterstützung sie auch einfach von Deutschen bekommen hat. Ich glaube, darauf hat sie bis zu meiner Generation sogar noch Wert gelegt, dass man nie so die Deutschen und wir oder sowas spricht, sondern das war halt, auch wenn es kulturelle Unterschiede gibt, dass sie weiß, wie viel Unterstützung sie da bekommen hat. Meine Mama hat mir dann total oft davon erzählt, dass sie natürlich dann, als mein Großvater auch noch gestorben ist, so echt viel Geldprobleme und Geldsorgen einfach hatten und dann irgendwie auch alle angefangen haben, irgendwie so nebenbei noch irgendwie ein bisschen was zu verdienen, so was man halt mit 16, 17 machen kann so. Dass sie halt natürlich total oft auch so rumgefahren sind und so vom Roten Kreuz und so irgendwie Kleiderspenden bekommen haben, aber auch von ganz vielen deutschen Nachbarn irgendwie so ein paar Kleiderspenden bekommen haben. Und das fand sie, also das hat sie immer noch so mega positiv im Gedächtnis so. Also sie empfindet das wirklich mit, also sie sind sich, glaube ich, alle und auch meine Oma so krass dankbar heute noch, dass sie halt aus dieser relativen Armut einfach geholt wurden, mit so banalsten Sachen wie halt Kleiderspenden. Das hat mich schon krass das Herz irgendwie zerbrochen, zu wissen, dass meine Mama nicht so aufwachsen konnte, wie ich aufwachsen konnte. So. Also, dass ich halt keine Kleiderspenden brauchte. Dass ich im Gegenteil mir selber Kleider irgendwie aussuchen und kaufen konnte. So. Das lernt man dann so richtig zu schätzen.
Am Ende stellst du dir die Frage, die sich wahrscheinlich jeder und jede von uns schon mal gestellt hat. Was wäre, wenn mein Opa nicht nach Deutschland gekommen wäre? Wo wäre ich jetzt? Was wäre ich für ein Mensch? Was wäre aus mir geworden?
Manchmal sind es kleine Entscheidungen, aber große Schritte. Und manchmal sind es wenige Sekunden, die über viele Jahre entscheiden. Noch heute frage ich mich, was gewesen wäre, hätte mein Opa nicht den ersten Schritt gemacht. Wäre ich dann heute hier? Wäre ich dann heute ich? Es sind die kleinen Entscheidungen, damals ja fast Zufälle, die die Menschen hierher gebracht haben. Kindlich und ängstlich und doch irgendwie mutig in ihrer Art. In eine Welt, die in vielen Dimensionen eine Fremde war. An ungewohnte Orte unter unbekannte Menschen. Im Herzen eine konstante Sehnsucht nach Familie, nach Freunden, nach Heimat. Vielleicht ein paar Sekunden, die dazu geführt haben, dass ich heute hier bin, dass ich heute ich bin.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass er hingekommen ist. Ich bin super gerne auch in der Heimat meiner Eltern. Habe auch ein Auslandssemester in Istanbul gemacht, also zumindest in der Türkei. In Istanbul ist jetzt nicht die Heimat meiner Eltern. Und habe auch relativ schnell so nach ein paar Monaten dann im Auslandssemester gemerkt, es ist mega cool für ein Auslandssemester, richtig gut. Aber so heimisch fühle ich mich da halt einfach nicht so. Irgendwie, keine Ahnung, vermisse ich dann doch ein bisschen so die deutsche Bürokratie und irgendwie die Verlässlichkeit, dass wenn ich um 8.10 Uhr einen Termin beim Amt habe, dass ich den auch wirklich um 8.10 Uhr habe. So. Keine Ahnung, also das hat mich, ich glaube, ich bin einfach sehr froh, irgendwie das... ich dann doch irgendwie hier gelandet bin und irgendwie in dem Elternhaushalt und hier in Gladbach aufwachsen durfte und so. Also ich hatte nie Probleme, so auch diese ganzen finanziellen Probleme, die einfach meine Eltern noch damals hatten.
Du hattest das am Anfang schon mal kurz angerissen. Du hast deinen Großvater ja nie kennengelernt. Hast du denn trotzdem das Gefühl, dass du ihm durch den Film so ein bisschen näher gekommen bist und wenn ja, warum?
Ja, voll. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass halt meine Oma und meine ganzen Onkeln und Tanten, die ja wirklich Feuer und Flamme für das Projekt waren, sich dann auf einmal schon ganz am Anfang, so vor 3-4 Jahren, zusammengetan haben und so ganze Geschichten gesammelt haben. So. Also ich bin mit so 8 Geschwistern, ist halt so wie mit 8 Freunden, muss erstmal einen Termin finden und so, wo alle können. Und die haben sich dann irgendwie regelmäßig getroffen und quasi nur für den Film, im Endeffekt für ihre eigenen Geschichten so, haben dann so Geschichten zusammengetragen. Da sind zum ersten Mal dann irgendwie so ganz viele Sachen rausgekommen und Fotos und der eine hat noch das und die andere hat noch das und das ist irgendwie so ein Puzzle, hat sich irgendwie so zusammengefügt. Das fand ich schon krass schön und darüber bin ich, glaube ich, meinem Opa dann noch so ein Stück weit näher gekommen, weil ich nicht nur einfach die Perspektive meiner Mutter kannte, sondern einfach so 8 verschiedene Perspektiven plus die Perspektive meiner Oma dann noch kennengelernt habe.
Chardash, danke schön, dass du diesen Film gemacht hast. Danke, dass du diese Menschen in den Vordergrund gerückt hast und ihre Geschichten verewigt hast. Und man kann es auch einfach so sagen, wie Bartolomeo das so ziemlich am Ende gesagt hat.
Ich hoffe, dass ich euch nicht zu viel enttäuscht habe, nicht gelangweilt habe und dass mich gut in Erinnerung bleibt. Ich wünsche euch auch alles Gute. Ich freue mich, dass es euch gibt. Das ist schön. Und solche Gelegenheit ist für mich für die Zukunft ein Zeugnis, das ich gelebt habe. Durch diesen Film werde ich bis zur Ewigkeit weiterleben. So, kannst du mal ausmachen? Ich bin fertig.